der Predigtext aus der Offenbarung in Kapitel 7, ab Vers 9. Johannes schreibt da: Ich sah eine große Schar, welche niemand zählen konnte, aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen, vor dem Thron stehend und vor dem Lamm, angetan mit weißen Kleidern und Palmen in ihren Händen. Sie riefen mit großer Stimme und sprachen: Das Heil ist bei dem, der auf dem Thron sitzt, unserem Gott und dem Lamm. Und alle Engel standen um den Thron und um die Ältesten und um die vier Gestalten und fielen vor dem Thron auf ihr Angesicht und beteten Gott an und sprachen: Amen, Lob und Ehre und Weisheit und Dank und Preis und Kraft und Stärke sei unserem Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und es hob der Ältesten einer an und sprach zu mir: Wer sind diese mit den weißen Kleidern angetan? Und woher sind sie gekommen? Und ich sprach zu ihm: Herr, du weißt es. Und er sprach zu mir: Diese sind's, die gekommen sind aus der großen Trübsal und haben ihre Kleider gewaschen und haben ihre Kleider hell gemacht im Blut des Lammes. Darum sind sie vor dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel. Und wer auf dem Thron sitzt, wird über ihnen wohnen. Sie wird nicht mehr hungern noch dürsten. Es wird auch nicht auf sie fallen die Sonne oder irgendeine Hitze. Denn das Lamm mitten auf dem Thron wird sie weiden und leiten zu dem lebendigen Wasserbrunnen. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Dies schreibt Johannes. Manche von uns kennen das Bild, wo Johannes unter dem Kreuz steht, als Jesus gekreuzigt wurde, und Maria neben ihm. Und Jesus zu ihm sagt: Das ist deine Mutter. Johannes also die Fürsorge für Maria übertragen bekommt. Johannes war also zuerst in Jerusalem. Jetzt hat er einen langen Weg hinter sich, bis er das schreibt. In Jerusalem hat sich bald eine Verfolgung ergeben. Und zwar von den Juden sind die Christen verfolgt worden. Und sie mussten fliehen. Johannes kam nach Ephesus, in Kleinasien, der heutigen Türkei. Dorthin nahm er wahrscheinlich auch Maria mit. Aber auch dort ging es nicht lange gut. Auch dort erhob sich eine Verfolgung, diesmal nicht von den Juden, sondern diesmal vom Staat. Der Kaiser ließ sich als Gott verehren. Und wer hier nicht mitmachte, galt als Staatsfeind. Und er wurde entweder verbrannt oder den wilden Tieren in ein Volksfest vorgeworfen oder in ein Bergwerk verbannt oder mit christlichen Mädchen machte man es so, dass man sie in Bordelle steckte. Oder die Führer der Gemeinden wurden enthauptet oder auf eine Insel verbannt, dass sie isoliert waren. Wahrscheinlich ist auch Johannes deshalb auf Patmos. Aber er spricht nicht davon, sondern er sagt, er sei um des Wortes Gottes willen nach Patmos. Das hat er gemerkt, dass die Verfolgung damals in Jerusalem den Wort Gottes genutzt hat, dass jetzt das Wort Gottes auch in Ephesus verbreitet wurde. Und so redet er nicht davon, dass er eigentlich wegen des Kaisers auf der Insel ist, sondern um des Wortes Gottes willen ist er. Abgeschnitten von der übrigen Gemeinde. Die übrige Gemeinde hat man zur Verleugnung Jesu gezwungen, überreden wollen. Und man hätte nur zu sagen brauchen: Ich verehre den Kaiser als Gott. Und wäre alles gut gewesen, hätte man ganz einfach leben können. Und manche Beamten, die sagten auch: Du, das ist einfach. Du kannst das deinen Glauben gerade behalten? Aber die christliche Gemeinde wusste, dass das eine Unmöglichkeit war, eine innere Unmöglichkeit. Und sie konnten nicht beide Schultern tragen. Auch wenn es nur so als kleine Notlüge aussieht. Aber es blieb Lüge, es blieb die Lossage von Jesus. Und dass uns das noch auch deutlich wird in unserem Leben. Mitten in diesem Alleine redet Gott mit dem Johannes auf der Insel Patmos. Und gibt ihm eine unglaublich schöne Schau der Dinge. Er zeigt ihm nämlich die ganze Wirklichkeit Gottes. Vor Augen hat er nur die halbe Wirklichkeit, dass die Gemeinde verfolgt wird. Hier in diesem, was wir eben gelesen haben, in dieser Schau, die er bekommt, macht Gott ihm die ganze Wirklichkeit deutlich und macht ihm deutlich, dass nicht der Kaiser Diokletian der Herr der Geschichte ist, sondern Gott, den Thron und das Lamm. Das Lamm, Jesus Christus. Eine unzählbare Schar aus allen Nationen, aus allen Sprachen, allen Hautfarben, allen Rassen, steht vereint vor dem Thron Gottes und beten Gott an und beten das Lamm an. Und mit diesen Leuten der unzählbaren Schar aus den Völkern beten die himmlischen Heerscharen an. Sie fallen nieder vor Gott und stimmen ein in dieses Lob. Hier wird deutlich, wer die Macht hat. Der Blick ist wichtig für eine verfolgte Gemeinde, die in der Gefahr steht, sich anzupassen. Dieser Blick ist auch wichtig für uns, damit wir auch lernen einzustimmen in dieses Lob, dieses Lied mitsingen, diese Ehrerbietung vor Gott bringen und nicht hängen bleiben bei der halben Wirklichkeit, die uns so vor Augen geführt hat. Dass wir sehen, eigentlich können wir doch machen, aber mit der kleinen Gemeinde, die sie Christen machen, wie wir wollen. Bei uns haben wir keine Verfolgung in diesem äußerlichen Sinne. Aber sehen wir in anderen Ländern, wo Christen verfolgt werden, fragt man sich, warum greift denn Gott nicht an? Und auch dort sehen wir sind schon irdisch. So einzelne Punkte. In Rumänien zum Beispiel hören wir, wie dort die Christengemeinde wächst, trotz Verfolgung. Aus Uganda hören wir, dass die Christengemeinde wächst, trotz Verfolgung. Und dass es den Leuten ins Leben geht. Dass Menschen, die eigentlich umfallen müssten, gehalten werden, offenbar eine Stärke haben, die doch nicht in sich, in ihnen selbst liegt und nicht in sich selbst gefunden wird. Wir sind nicht so herausgefordert, aber auch vor die Frage gestellt, wollen wir nicht einstimmen, dass es Lob Gottes ist, oder wollen wir unseren Mund so voll haben, voll des Lobes, all dieser Dinge, die doch nur die halbe Wirklichkeit darstellen. Worüber staunen wir? Spielt Anbetung Gottes in unserem Leben eine Rolle? Beten wir das Lamm an, das sein Leben für uns gegeben hat? Oder sind wir gefangen, gefesselt von den irdischen Machthabern, von den irdischen Möglichkeiten, die wir haben? Das erste: Herr der Geschichte ist nicht Diokletian, nicht der Kaiser, sondern Jesus und Gott. Das führt gleich zu dem zweiten. Die Gemeinde steht unter einer harten Verfolgung und doch bringt der Herr die Seinen ans Ziel, auch wenn der Johannes ganz weit von ihnen weg ist und ihnen überhaupt nicht helfen kann. Aber nicht, Johannes ist der Gemeindeleiter, nicht auf seine Hilfe kommt es an, sondern auf die Hilfe Gottes. Es sieht so aus, als könnten die irdischen Machthaber die Gemeinde einfach ausrotten, mit ihnen einfach nach ihrem Gutdünken umspringen. Aber was so als Endlösung aussieht, dort in Kleinasien, in der Türkei, ist ein ans Ziel kommen der Gemeinde. Sie kommen ans Ziel, nicht ans Ende. Der Herr bringt seine Gemeinde ans Ziel und er macht sie stark, durchzuhalten. Wer sind diese, die da ans Ziel kommen? Es sind offenbar nicht alle, eine ganze Reihe sind auch umgekehrt. Eine ganze Reihe haben Menschen mehr gefürchtet als Gott. Johannes wird gefragt, wer sind diese mit den weißen Kleidern angetan und woher sind sie gekommen? Und er muss sagen, ich weiß es nicht. Aber du weißt es, du, wenn du mir dieses Gesicht hier zeigst. Und er bekommt es erklärt. Diese sind es, die gekommen sind aus der großen Trübsal. Die große Trübsal, das ist eine zukünftige Zeit. Das ist nicht die Zeit der Verfolgung in Kleinasien, in Ephesus und in umliegenden Städten, sondern eine zukünftige Zeit von unvorstellbarer Gottlosigkeit. Eine Zeit, die auch in unserer Zukunft liegt. Und eine Zeit, in der ein einflussreicher Machthaber in seiner Person die politisch-militärische, die wirtschaftliche und die religiöse Macht vereinigt. Und in nie dagewesener Weise ein Schreckensregiment führen wird. In einer satanischen Zentralgewalt in die ganze Welt. Wir erleben solche Zusammenschlüsse ja bereits. Früher gab es aber kleine einzelne Staaten. Immer mehr schließt sich die Welt zusammen. Zu größeren Blöcken, zu größeren Einheiten. Dieser Zusammenschluss wird weitergehen bis zu einem Ein-Mann-System. Falsche Propheten werden an der Spitze stehen und werden Leute verführen, viele verführen durch Wunder. Deshalb ist es so wichtig, dass wir nicht wundersüchtige Leute sind. Denn es werden Wunder geschehen von der satanischen Seite aus. Unglaube wird überhand nehmen. Und alle Welt muss vor dem Antichristen niederfallen und ihn anbeten. Sonst wird man umgebracht werden. Oder man wird einfach nichts mehr einkaufen können. Und man wird verhungern. Sie fragen sich vielleicht, woher weiß denn er das alles, wenn das doch in der Zukunft ist? Über die Zukunft weiß doch kein Mensch Bescheid. Gottes Wort. Prophetisches Wort. Einmal haben wir Prophetie in der Bibel, die bereits erfüllt ist. Denken Sie nur zum Beispiel an das, was von Jesus prophetisch vorausgesagt worden ist. Ganz klar ist schon 500 Jahre vor seiner Geburt, der Geburtsort Bethlehem, diese unbedeutende Stadt, die aber doch die Stadt Davids war, als der Geburtsort Jesu deutlich prophezeit worden. Es ist prophezeit worden, auch seine Todesart, die Einzelheiten seiner Kreuzigung sind prophezeit worden, wie das Würfeln um sein Gewand. 700 Jahre vorher. Wenn ich nochmal zurückspringe, seine Geburt, die Geburt durch eine Jungfrau ist prophezeit worden, 700 Jahre vorher. Und wie das alles haargenau eingetroffen ist. So können wir darauf verlassen, dass das Wort Gottes, was prophezeit ist, aber bisher noch nicht eingetroffen ist, sondern für uns auch noch in der Zukunft liegt, eintreffen wird. Gott sagt uns, in welche Zeit wir hineingehen, damit wir uns rüsten, damit wir nicht überfahren werden. Die Liebe wird in vielen erkalten, heißt es. Hass wird regieren, Hass gegen Gott, Hass untereinander. Und wenn die Zeit nicht mehr kurz würde, so würde kein Mensch sehen. Es ist dann menschlich unmöglich, da stand zu haben. Und dieser Trübsal ist hier die Rede, und aus dieser Trübsal sind Scharen von Menschen gekommen für den Thron Gottes. Selbst durch diese schlimmste Verfolgungszeit bringt Gott eine unzählbare Schar von Gläubigen mit. Er ist auch dann der Herr der Geschichte und bringt seine Auserwählten zum Ziel, auch in den schlimmsten Umständen. Auch sie können niemanden aus seiner Hand halten. Aber es wird auch gesagt, wie die Leute ans Ziel kommen, wieso niemand diese Leute aus seiner Hand reißen konnte. Ans Ziel vor dem Thron Gottes gelangt nur, wer sich durch das Blut des Lammes reinigt. Diese sind, die aus der großen Trübsal gekommen sind und haben ihre Kleider gewaschen und haben ihre Kleider hell gemacht im Blut des Lammes. Hier steht nichts davon, dass die Leute davon erzählen, weißt du noch, wie schlimm das war? Hast du noch die Schreie der Gemarterten und Gefolterten im Ohr? Hast du noch die Gebete im Ohr derer, die sich dann auf Gott verlassen haben? Weißt du noch, wie das damals in Obertshausen war? Nichts davon wird hier erzählt, sondern was die Leute im Mund haben, ist die Ehre Gottes. Dass sie die Macht Gottes besinnen, die durchbringt, die Gerechtigkeit und Heiligkeit Gottes besinnen. Leute hier, die ihre Kleider gewaschen haben im Blut des Lammes. Von Blutregel weiß ich, dass das viele nicht mögen. Man muss das, habe ich nicht so gerne, davon höre ich nicht so gerne. Und außerdem klingt das sehr modern, so wenn man heute vom Blut Jesu redet. Können wir das nicht ersetzen durch eine bessere Vokabel, eine zeitgemäßere Vokabel? Es wird ersetzt, aber ich glaube, dass wir es nicht ersetzen können. Wir werden durch nichts rein. Nichts ermöglicht uns den Zugang zum Thron Gottes als allein das Blut Jesu Christi. Er für uns vergossen. Als allein das Leben Jesu Christi, das er gegeben hat. Es ist das heilige Blut des Gerechten. Er allein konnte sagen, wer von euch kann mich eine Sünde bezichtigen? Wer kann mir eine Sünde nachweisen? Sie mussten sagen, nein, können wir nicht. Es ist das Blut dessen, der sich stets rein gehalten hat. Der uns das Blut, das unsere Kleider reinmacht. Hier heißt es, sie haben ihre Kleider gewaschen im Blut des Lammes. Einartiges Waschmittel. Sie haben eine Generalreinigung ihrer Kleider vollzogen. Aber das ist das Einzige, was uns frei machen kann von dem Zorn Gottes. Römer 5, Vers 9 steht, wir werden durch ihn bewahrt werden vor dem Zorn, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerecht geworden sind. Keine andere Weise kann ein Mensch gerecht werden, als andere Selbstgerechtigkeit. Und wenn sie noch so getarnt ist, noch so verständlich ist für uns Menschen. Es ist alles Selbstgerechtigkeit, was nicht sich bezieht. Das Blut Jesu Christi, da werden wir gerecht. Da werden wir allein frei von dem Zorn Gottes. Bei Gott dann, wenn wir unsere Kleider waschen im Blut der Gerechtigkeit, wenn wir uns selbst unter das Blut Jesu Christi stellen, dann sieht Gott das Blut Jesu Christi, das gerechte Blut, das heilige. Dann sieht er, dass dieser uns seine Heiligkeit gegeben hat. Und dann können wir mit dem Thron des Heiligen Gottes mit dabei sein. Nur dann. Und so steckt in diesem Gesicht des Johannes von uns eine Aufforderung drin, dass wir uns Kleider, dass wir uns selbst reinigen, unser Leben reinigen lassen durch das Blut Jesu Christi. Hat er diese Generalreinigung vollzogen? Welche Rolle spielt in deinem Leben das Blut Jesu Christi? Ist es das Zentralelement in deinem Leben? Oder kannst du noch von deinem Christsein ohne das Blut Jesu Christi? qualifiziert, denen ist es die einzige Qualifizierung, dass sie vor dem Thron Gottes stehen können, dass sie sich gewaschen haben im Blut des Lammes. Sie haben erkannt, so kann ich, so wie ich bin, kann ich Gott nicht begegnen. Ich habe zwar Ruhm, Menschen vielleicht, aber nicht vor dem gerechten Gott. Ich werde nicht frei von dem gerechten Blut. Weil das Blut Jesu Christi ist dazu vergossen, dass ich rein werde. Und dann steht noch etwas Eigenartiges hier. Zwei Ausdrücke werden nämlich genannt. Sie haben ihre Kleider gewaschen und haben ihre Kleider hell gemacht im Blut des Lammes. Einmal haben sie sich gewaschen, nicht mit Generalreinigung. Sie haben nicht nur ihre äußeren Kleider zur Reinigung getragen, damit man all den Dreck nicht so sieht, dass die Mitmenschen nicht den Dreck so sehen. Ach, kann ich ihn nur halten, wie das vor Gott so aus mit unserem Leben. Nein, sie haben ihre Kleider auch hell gemacht. Es gibt offenbar Flecken, die gehen nicht so gleich aus. Wenn wir unsere Sünde vor dieses Gottes bekennen, dann dürfen wir uns jede Sünde. Ja. Und trotzdem, offenbar ist das Ablegen der sündigen Gewohnheiten nicht so ganz ohne. Geht nicht so hoppla hopp. Wenn der Geist Gottes uns etwas aufdeckt, dann heißt es wirklich, unsere Kleider zu bleichen im Blut des Lammes, hell zu machen, die Flecken herausziehen zu lassen. Manche widergöttliche Bindung in unserem Leben sitzt vielleicht fest, dass wir wohl geheiligte Leute sind, aber dass da immer wieder Flecken durchkommen, die offenbar eine intensive Behandlung brauchen. Wieder durch nichts anderes als durch das Blut Jesu Christi. Eine intensive Behandlung, dass wir die Reinigungskraft des Blutes Jesu Christi gerade an diesem Punkt sind, wo wir in Bindungen festsitzen, ringen, verweisen und miteinander vielleicht, miteinander uns darauf beziehen. Vielleicht weiß der eine oder andere solche Dinge, die immer wieder sich hartnäckig in seinem Leben halten, obwohl er genau weiß, dass es nicht im Sinne war. Vielleicht hat mancher sich da schon zufrieden gegeben und gesagt, nur weil es die doch, das Blut Jesu Christi macht uns rein von aller Sünde. Und wir dürfen die Kraft des Blutes Jesu Christi auch dafür in Anspruch nehmen. Auch für das, was so fest ist. Dass wir uns da nicht entmutigen lassen. Das möchte der Feind von uns. Er möchte einmal, dass nicht über das Blut Jesu Christi gesprochen wird, dass wir uns auf andere Dinge beziehen. Er möchte, dass wir nicht alles unter seine Vergebung bringen. Es braucht wiederholtes Rühmen des Blutes Gottes offenbar. Diese Leute hier, sie haben ihre Kleider gewaschen im Blut des Lammes und sie haben ihre Kleider hell gemacht im Blut des Lammes. Und sie dürfen teilhaben an der ewigen Gemeinschaft mit Gott, wo keine Verfolgung mehr sein wird, wo sie getröstet werden, wie jemand seine Mutter tröstet. Die Tränen werden abgewischt von ihren Augen. Offenbar sind sie nicht schwer, gut zu lassen. Keine Hitze wird sie mehr bedrängen. Und er wird sie leiten zu dem lebendigen Wasser. Er, das Mann, wird sie weiden. Eigenartige Umkehrung, ne? Sonst wird es scharf, benötigt. Aber der für uns in dieser Art des Lammes gekommen ist, um sich selbst für uns zu geben, er ist zugleich der Herr. Und er regiert heute und er wird regieren in Ewigkeit. Und wer unter seiner Regierung steht, der muss gut. Amen.